Liebe Gemeinde, Grund zum Klagen gibt es immer. Über das Wetter, über die Preise, über den Krieg, über die vielfältigen Krisen, überall. Oder darüber, dass gestern beim Putztag nur 10 Erwachsene da waren, statt wie sonst all die Jahre doppelt so viele. Aber es gibt genauso Grund zum Loben und Danken. Immer. Dass es endlich regnet, man nicht mehr schwitzen muss jeden Tag, dass die Trockenheit zu Ende ist, dass wir in einem funktionierenden Land leben können, dass wir mit 11 Personen die meisten Putzaufgaben erledigt haben und hinterher eine super leckere Pizza genossen haben. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wohin richten wir unsere Aufmerksamkeit? Ist unser Glauben und Denken von Pessimismus und Negativität geprägt oder von Hoffnung? Und von der Erwartung, dass Gott seine Welt zu einem guten Ziel führt. Es ist eine tägliche Willensübung, wenn man so will, bei der Hoffnung zu bleiben und sich nicht ins Trostlose fallen zu lassen. Unser heutiger Predigttext ist ein Hoffnungstext. Eigentlich ist er ein Lied oder besser ein Psalm. Und er formuliert in trostloser Zeit ein Gotteslob für die Zukunft. Heute ist also kein vorgezogenes Erntedankfest, wie man schon meinen könnte. Es geht ums Danken im Futur. Wir werden Gott danken, auch wenn es jetzt ganz anders aussieht. Vielleicht wäre das manchmal auch eine Option für uns. Wenn wir nur Gründe zum Klagen sehen, dann kann unser Glaube uns eine Zukunftshoffnung vor Augen malen. Daraus können wir sogar eine Übung machen. Stellen wir einfach mal die Worte "Weißt du noch?" voran und sprechen dann unsere ganz aktuelle Misere in der Vergangenheitsform aus. Weißt du noch, Martin, als du damals trübsinnig dachtest, was ist mit deiner Gemeinde los, dass sie nicht zum Putztag kommt? Was ist mit dir los, dass du sie nicht motivieren kannst? Kann es sein, dass deine Zeit hier langsam zu Ende geht? Und dann fügen wir hinzu in Gedanken: Ich danke dir, Herr, dass du mich getröstet hast und mich aus der Trübsal gerettet hast, obwohl die Trübsal noch anhält. So blicken wir weiter als das, was uns aktuell zu schaffen macht, und loben Gott schon jetzt, weil er uns einmal durch alles Schwere hindurch gerettet haben wird. Futur 2, eine faszinierende Zeitform. Das Putzen ist ein harmloses Beispiel und ihr habt das Augenzwinkern sicher mitgehört. Es gibt natürlich dramatischere Miseren, unter denen Menschen gerade zu leiden haben, unter denen ihr vielleicht auch gerade zu leiden habt. Ihr könnt eure eigene einsetzen und es dann einmal probieren. Ich lese Jesaja 12, die Verse 1 bis 6, nach der Basisbibel. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr. Du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht, von ihm singe ich in meinem Lied. Er hat mir die Rettung gebracht. Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt. Zu der Zeit werdet ihr sagen: Dankt dem Herrn, verkündet seinen Namen, macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat. Verkündet, dass sein Name hoch über allem steht. Singt dem Herrn, denn er hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man es erkennen. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Zion, der Heilige Israels ist groß in eurer Mitte. Das Lied ist der Abschluss eines langen Abschnitts. In den ersten 11 Kapiteln des Jesaja-Buches geht es um den Immanuel. Sicher schon mal gehört, Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Das ist der zukünftige Heilskönig Israels. Über ihn hören wir im Advent regelmäßig die bekannten Worte aus Jesaja 7. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Emmanuel. Das Matthäusevangelium bezieht das auf Jesus Christus. Ein anderer Adventstext aus den ersten 11 Kapiteln im Jesaja-Buch steht in Kapitel 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Jesaja wirbt dafür, dass die alten Verheißungen an David nicht in Vergessenheit geraten und dass man ihnen wieder neu vertraut. Gott hat verheißen, dass Davids Nachkommen für immer Könige über Israel sein sollen. Auch wenn der König zu Jesajas Zeit gerade alles falsch machte und man sich fragte, wie lange das noch gut gehen soll. Die Menschen hatten das Gefühl, Gott, der muss zornig auf uns sein, der hat sich zurückgezogen. Er ist zornig über unseren König Ahas, der hat sich den Assyrern angedient, hat sogar ihre Götter in unseren Tempel gestellt und zu ihrer Verehrung aufgerufen. Das darf doch nicht sein. Er ist zornig über die Eliten im Land, die ungerecht wirtschafteten und die Armen nicht schonten. Sollte Gott das seinem Volk einfach durchgehen lassen? So war das Gefühl in der Zeit, das der Prophet hier aufgefangen und wiedergegeben hat. Dieses Lied hat zwei Strophen. Die erste beginnt mit den Worten, zu der Zeit wirst du sagen, und die zweite, zu der Zeit werdet ihr sagen. Das Lied besingt die Zukunft, Zukunftsmusik. Sie wurde komponiert, als die Gegenwart eben trostlos war. Der Dichter holt die Zukunft in die Gegenwart hinein und schenkt seinen Leuten damit eine Kraftquelle. So ähnlich wie die Übung, die ich vorgeschlagen habe. Und so ähnlich hat auch Paul Gerhardt zum Beispiel im Grauen des Dreißigjährigen Krieges Lieder voller Hoffnung und voller Vertrauen gedichtet. Und noch heute wird es einem warm ums Herz, wenn man das singt. Afrikanische Sklaven haben auf ihren amerikanischen Plantagen die Hoffnung auf ein Ende ihrer Leidenszeit in wunderbar einfache und eingängige Spirituals gelegt. Auch diese Lieder geben bis heute Kraft und Trost. Dietrich Bonhoeffer, hier ist er nochmal, lernte als Gefangener der Nazis Lieder von Paul Gerhardt auswendig. Und einmal schrieb er aus dem Gefängnis, die Befreiung liegt im Leiden darin, dass man seine Sache ganz aus den eigenen Händen geben und in die Hände Gottes legen kann. Das können wir auch erleben, wenn wir solche Psalmen mitbeten. Unsere eigene Situation tritt dann zurück und die neue Wirklichkeit nimmt vor unserem inneren Auge schon Gestalt an. So bringen unsere Lieder und Gebete uns in Verbindung mit der Kraft und mit dem Trost, die darin liegt, auf Gottes Rettung zu vertrauen. Wovon handeln diese beiden Strophen? Die erste Aussage ist sehr ungewöhnlich und in dieser Form einzigartig in der Bibel. Ich danke dir, Herr, du bist zornig auf mich gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so gebetet habt. Ich glaube ich nicht. Dieses Ich ist kein einzelner Mensch. Hier spricht Zion, also Jerusalem. Einer spricht für das Ganze. Die Menschen in Jerusalem haben kurz zuvor Krieg und Zerstörung erlebt. Und sie haben das als Zorn Gottes über sie gedeutet. Aber kann man denn für Zorn dankbar sein? Ich tue mich ein wenig schwer. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann geht das durchaus. Es setzt einen Prozess der Selbsterkenntnis voraus. Die Menschen mussten sich, um dafür danken zu können, dass Gott zornig mit ihnen war, mit ihrer eigenen Haltung Gott gegenüber auseinandersetzen. Sie mussten danach fragen, ja, warum? Was haben wir denn getan, damit Gott so zornig war? Es gibt einen Grund. Wir haben ihn enttäuscht. So haben sie es dann für sich verstanden. Wir haben ihn enttäuscht oder verletzt oder vielleicht sogar beides. Und womit? Ja, wir haben ihn ignoriert. Wir haben unser Leben gelebt, als spielten seine Weisungen in unserem Leben gar keine Rolle. Wie würdet ihr reagieren, wenn der Mensch, den ihr am meisten liebt, plötzlich anfängt, euch zu ignorieren? Wenn er anfangen würde, so zu leben, als gäbe es euch gar nicht. Von heute auf morgen oder vielleicht in einem schleichenden Prozess. Ich glaube, ihr wärt auch zornig. Aber hinter diesem Zorn steht doch selbstverständlich eure Liebe, sonst wäre euch das völlig egal. Das muss erst einmal klar werden. Wenn Gott zornig ist, dann liegt ihm etwas an seinen Leuten. Dann liebt er sie. An dieser Stelle ist allerdings Vorsicht geboten. Der Zorn Gottes ist eine heikle Angelegenheit. Es gibt Menschen, die ihre Minderwertigkeitsgefühle oder auch Schuldgefühle auf Gott projizieren. Und dann kommt ihnen jedes Unglück, jede Krankheit, jedes kleine Missgeschick vor wie eine göttliche Bestätigung ihres negativen Selbstbildes. Das Leben erscheint dann als eine endlose Schleife von Strafen Gottes. Das ist es sicher nicht und das ist hier nicht gemeint. Jesaja hat einen konkreten Grund für Gottes Zorn ausgemacht. Mit der Erkenntnis, dass das eigene Schicksal eine Folge von Gottes Zorn ist, wächst dann aber zugleich die Gewissheit, dass dieser Zorn auch vorbeigehen wird. Wie ist das bei uns? Was passiert, wenn wir merken, der geliebte Mensch, auf den wir so zornig sind, er hat was gemerkt? Er hat gemerkt, dass wir zornig sind. Er hat eingesehen, dass er einen Weg gegangen ist, der uns zornig gemacht hat. Er ist umgekehrt von diesem Weg. Er nähert sich uns wieder an und wir merken, es tut ihm leid. Was passiert dann mit unserem Zorn? Der verfliegt. Der ist weg, denn der Grund dafür ist weg. So auch hier. In einem langen Prozess der Selbsterkenntnis ist Israel klar geworden, woher Gottes Zorn kommt. Er kommt aus seiner Liebe. Mit dieser Erkenntnis wächst die Gewissheit, dass der Zorn ein Ende haben wird und dass der Grund zur Hoffnung auf bessere Zeiten besteht. Deshalb geht der Dank in unserem Psalm noch weiter, der zukünftige Dank. Ich danke dir, Herr, du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. So wird Israel einmal sprechen. Wer Zorn erfahren hat, braucht Trost. Das ist besonders deutlich bei kleinen Kindern, aber es bleibt auch bei Erwachsenen so. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als unsere Tochter Luise ein Kleinkind war und gerade Zähne bekam. Wir haben einen großen Tisch in der Küche gehabt und den haben wir bis heute. Und aus irgendeinem Grund hat sie beim Essen immer in die Tischplatte gebissen. Ich meine, der Abstand zwischen dem Gebiss und der Tischplatte ist so bei kleinen Kindern noch relativ klein. Und das war so ein weiches Kiefernholz. Offenbar hat ihr das gut getan, ja, mit ihren Zähnen, die wehtun, da reinzubeißen. Andere kriegen den Beißring, hatte sie auch, aber der Tisch, den fand sie besser. Natürlich hat sie da Kerben hinterlassen. Und natürlich hat uns das nicht so gut gefallen. Aber alle sanften Ermahnungen haben nicht geholfen. Ja, was jetzt? Einmal habe ich sie dann so streng angefahren, dass sie zusammengefahren ist und einen Schreck bekommen hat und geweint hat. Und das war der Punkt, an dem sie verstanden hat, oh, ich soll das wirklich nicht machen. Und dann hat sie es auch nicht mehr gemacht. Aber ich musste sie trösten. So ist das auch bei Gott, sagt Jesaja. Er ist zornig und dann wendet sich der Zorn und er tröstet uns. Wir können sicher sein, dass nicht jedes Unglück, das uns widerfährt, mit Gottes Zorn zu erklären ist. Bitte nicht. Aber es gibt Situationen, in denen wir innerlich spüren, hier trifft uns jetzt die Konsequenz unseres eigenen falschen Handelns. Das wäre der Punkt, wo wir das mit dem Zorn Gottes in Erwägung ziehen können, es so zu interpretieren. Und wenn uns das klar wird, dann ist aber das Schlimmste überhaupt schon überstanden. Den reuigen Sünder tritt Gott nämlich nicht in den Staub. Er schließt ihn in die Arme. In dem Moment, in dem wir erkennen, dass wir falsch gelebt haben, ist Gottes Zorn schon zu Ende und wir erfahren Trost. Die folgenden Verse sprechen dreimal von Rettung. Ich habe das hier im Text gelb angemarkert. Rettung, wie ihr wisst, heißt auf Hebräisch Jeschua. Das ist die hebräische Form des Namens Jesus. Wer bereit ist, sein Leben im Licht Gottes selbstkritisch zu betrachten, wer auch im schweren Schicksal Gottes liebendes Handeln sucht, der erfährt von Gott Rettung. In dem wird etwas heil. Für uns als christliche Leser dieser Worte scheint hier schon das Evangelium von Karfreitag und Ostern auf. Der Weg zum Leben führt über das Kreuz, das uns diese schmerzhafte Selbsterkenntnis vermittelt. Wir erkennen, dass unser selbstverliebtes Ich unter dem Zorn Gottes steht und dem Tod verfallen ist. Aber schon in dieser Erkenntnis liegt Trost und Rettung. Denn der, der das erkennen kann, der ist bereits ein neuer Mensch geworden und nicht mehr unter dem Zorn. Durch das Evangelium von Jesus Christus erkennen wir uns als Verlorene. Durch das Evangelium streckt Gott uns zugleich die Hand entgegen, aus der Verlorenheit zurückzukehren nach Hause, wo wir hingehören. Für den Menschen, der sich Gott anvertraut, ist also Zorn nur ein Thema der Vergangenheit. Ja, sobald wir uns das wichtig wird, ist der Zorn für uns nicht mehr bedrohlich, sondern wir sind getröstet. Vers 2b ist ein wörtliches Zitat. Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht, von ihm singe ich in meinem Lied, er hat mir Rettung gebracht. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem Befreiungslied des Mose nach dem Durchzug durch das Rote Meer, 2. Mose 15, Vers 2. Und das ist sicherlich ganz absichtlich so gemacht, denn hier leuchtet die Freiheit auf. Die ist unsere Bestimmung und nicht Gefangenschaft. So wie Mose einst die Befreiung aus Ägypten besungen hat, so wird Israel wieder singen, wenn es aus seiner jetzigen Lage befreit ist. So werden auch wir singen, wenn wir freigekommen sind aus unseren vielfältigen Nöten und Schwierigkeiten. Gott ist ein Gott der Bewegung und des Aufbruchs in die Freiheit. Er will in lebendiger Beziehung zu uns sein und das heißt, dass wir unsere Lebendigkeit, unsere Kreativität spüren und sie jeden Tag aufs Neue leben können und sollen. Das Bild dafür ist das Wasser aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt. Dahinter steckt ein alter Wasserritus beim Laubhüttenfest. Das ist das Gedenkfest für die Wüstenwanderung und zugleich ein Erntefest. Ein überaus fröhliches Fest muss das gewesen sein in antiker Zeit und heute wahrscheinlich immer noch. Ich habe es leider noch nicht miterlebt. Am letzten Tag dieses Festes fand als Höhepunkt dieser Wasserritus statt. Die Leute trafen sich am Stadtrand von Jerusalem. Dort lag der Teich Siloa. Den hat man erst 2004 wiederentdeckt. Auf dem Bild da seht ihr unten so einen großen Swimmingpool, so ein Freibad. Das ist der Teich Siloa, also kein Gartenteich oder so, sondern ein umfasster, angelegter Teich, in den sich eine Quelle hinein ergießt. Zu diesem Teich ging der Hohepriester mit einer großen Schöpfkelle und er holte Wasser aus dem Teich und füllte es in einen goldenen Krug. Und rundum standen die Leute und haben das miterlebt. Und mit dem Krug ging dann der Priester vom Teich Siloa, diesen langen Weg, den man da sieht, zum Tempel hoch und goss das Wasser auf den Altar. Das ist ein langer Prozessionsweg gewesen und man muss sich das vorstellen, eben als große Prozession fröhlicher Menschen. Dieser Ritus war eine symbolische Bitte. Herr, wir bitten dich um frisches Wasser für die nächste Ernte. Wir bitten dich um Regen und dafür, dass wir genug Wasser haben. Und ich glaube, in diesem Jahr können wir ganz gut nachvollziehen, dass das nötig sein kann. Im Talmud heißt es zu dem Wasserritus, wer die Lustbarkeit bei der Wasserprozession nicht gesehen hat, hat im Leben keine Lustbarkeit gesehen. Es gab keinen Hof in Jerusalem, der nicht vom Licht der Wasserprozession bestrahlt worden wäre. Vergesst das Oktoberfest. Wasserritus. Das Johannesevangelium erzählt, dass Jesus beim Laubhüttenfest in Jerusalem einmal war und während dieses Wasserritus gesagt hat, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und er soll trinken. Es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigen Wassern werden aus seinem Innern fließen. Und so ähnlich hat er auch zu der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen in Johannes 4. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Die zweite Strophe ist ein Lob- und Danklied. Wer Rettung erfahren hat, will davon reden oder singen. Deswegen haben wir hier auch diesen Gemeinschaftsteil, um dem Raum zu geben, dass Menschen, die Rettung erfahren haben, davon reden können oder die, die sie suchen, auch darum ringen öffentlich und sagen können, betet für mich. Das Erstaunliche ist, man kann auch schon Danklieder singen, wenn man noch mitten im Loch sitzt. Der bengalische Dichter Rabindranath Tagore hat einmal gesagt, Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Schönes Wort. Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Der Glaube an Gottes Güte singt die Zukunft herbei, vor unserem inneren Auge zunächst. Er nimmt vorweg, was kommen wird. Das Vertrauen in Gottes gute Absicht ist so groß, dass er sagen kann, der Glaubende, ich bin sicher. Ich fürchte nichts und niemand. Ob wir das auch zu unserer persönlichen Übung machen können? Gott loben und ihm danken, das können wir alleine tun und noch besser in Gemeinschaft. Deshalb singen und beten wir in Gemeinschaft, im Gottesdienst und anderswo. So kann jeder teilhaben an der Rettung, die auch jetzt schon zu ahnen ist für den, der in der Tiefe sitzt. Diesen Schatz des gemeinsamen Singens und Betens möge Gott uns erhalten, noch lange und immer wieder erneuern. Corona hat da ein bisschen das zum Wanken gebracht. Aber es gehört zu unserer baptistischen DNA von Anfang an. Diesen Anfang wollen wir am kommenden Wochenende feiern. Prozessionen wird es nicht geben, aber vielleicht die Fröhlichkeit, die hier zur Sprache gekommen ist. Am besten, wir wollen mit der ganzen Gemeinde feiern und nicht nur mit 10 Leuten. Also haltet euch dieses Wochenende frei, den Samstagabend, wo wir singen können, was 175 Jahre baptistische Sangeskunst uns hinterlassen hat und aktuell auch noch beschert. Und dann am Sonntag den Festgottesdienst. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Bronner Landes, der dreieinige Gott ist groß in eurer Mitte. Amen. Und jetzt ermutige ich euch, einen kleinen Moment der Stille zu halten und das einmal auszuprobieren. Eure aktuelle Not, was euch am meisten bedrückt, gerade mal in die Zukunft und von da aus in die Vergangenheit zu projizieren. Weißt du noch, damals, als es dir so ging, wie es dir jetzt gerade geht, und Gott zu loben für seine Rettung und für seinen Trost. Amen.